Wir können nur alles falsch machen in der nächsten Stunde. Was wir tun, wird falsch sein für die eine oder die andere, wenn wir reden. Wenn der Historiker mit dem Journalisten redet, selbst wenn die Kumpels beim Bier darüber plaudern, selbst wenn wir uns mal jetzt ganz runterbeamen und sagen, komm, ja, wir wollen doch gar niemand belehren, aber immer, wenn wir reden über Geschichte, wenn wir über das reden, was gewesen ist, wird es schwierig. Es wird emotional und es kann nur in die Hose gehen. Wir probieren es natürlich trotzdem. Ich freue mich, dass Jochen Voigt da ist. Er ist seit 2012 oder 14 Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte an Andreasstraße. 12 hat schon angefangen und ich freue mich sehr, dass er da ist. Jochen Voigt, hallo, guten Morgen.
Hallo, servus, morgen.
Es ist ja eine gefühlte Ewigkeit schon, aber es war ja erst 2012, als ihr angefangen habt. 2 Jahre habt ihr am Konzept gebastelt und jetzt gibt es schon wie viele Jahre doch?
Du hast völlig recht, Carsten. Es sind eigentlich diese 2 Etappen. 2014 war ich noch Leiter des Aufbaustabes, so hieß das damals. Und 2014 durfte ich dann wirklich Leiter der Gedenkstätte sein. Das war sehr schön.
Gedenkstätte und Bildung. Ich würde mal sagen, ich sage mal Gedenk- und Bildungsstätte.
Genau,
ein Ort der Bildung, ein Ort der Begegnung und nicht der Belehrung, der Zeigefinger. Und das ist kein Frontalgeschichtsunterricht.
Nee, das wollten wir vermeiden. Ich selber komme ja auch aus einer Zeit, 70er Jahre, wo ich geboren bin, 80er Jahre Schulzeit, wo eine Gedenkstättenpädagogik praktiziert wurde, im Westen wie im Osten, die den Zeigefinger immer mit dabei hatte. Und das mochte ich nicht. Wir im Westen sind immer nach Dachau in die Gedenkstätte geschickt worden, ihr hier im Osten nach Buchenwald vermutlich. Und das war gar nicht so unterschiedlich. Da hat man uns auf Knopfdruck betroffen gemacht. Da wurden uns Geschichten erzählt, die uns nachdenklich stimmen sollten. Und wenn wir dann gefeixt haben und blöde Witze gerissen haben, was Jugendliche halt so machen, dann war das unsere Art, das an uns eben nicht ranzulassen. Und ich glaube nicht, dass jemand ein Antifaschist geworden ist durch diese Art der Pädagogik. Also Leichenberge zeigen, Geschichten erzählen, die einem unter anderen Umständen bestimmt das Wasser in die Augen getrieben hätten. Aber da in dieser Gruppe war das ganz schwer, vielleicht auch so ein Jungsproblem mit 16, das zuzulassen. Und wir haben versucht, das leichter zu erzählen. Wir haben auch das Glück, nicht über Leichenberge verhandeln zu müssen übrigens, sondern es ist ein ehemaliger Stasi-Knast und kein KZ. Das hat es mir auch leichter gemacht. Mhm.
Du bist ja der ewige Junge geblieben, zumindest in meiner Wahrnehmung. Danke, was positiv ist, also der Typ, der immer irgendwie jungenhaft ist, auch auf eine Form, also das ist gar nicht der gesetzte Gedenkstättenleiter und der Typ, der mal im Fernsehen da ZDF ist, nicht ZDF,
Mister. Sag's ruhig, es war ProSieben.
Ich krieg's doch nicht raus. Also, du hast richtig Fernsehen gemacht, Radio gemacht, hast ja was Seriöses gelernt, du bist Buchhändler, also was Richtiges, so ein Medium, was die wenigsten kennen und was du bist, das ist ja, wenn du mal nicht weißt, was du bist, wer du bist, guckst du bei Wikipedia nach, ne? Da sagst du, da steht nämlich Historiker, Autor und Ausstellungskurator, so. Also, nur falls du mal Probleme hast mit dir.
Das ist gut. Ich habe da irgendwann mal auch eine Visitenkarte mir selbst gebastelt.
Die kann man sich auch mal angucken.
Da kann man draufschauen, da steht's, ne? Ach, richtig, das mache ich beruflich. Das ist auch wichtig, weil du, wenn du so wie ich einer bist, der auf vielen Hochzeiten getanzt hat, dann bist du schon mal verwirrt auch.
Moment, du tanzt immer noch auf Hochzeiten. Also auf vielen, einigen, du gibst Bücher raus, dein Steckenpferd ist ja die Comics und dann leitest du oder du kuratierst oder also bist du Psychologe in einer oder Sozialarbeiter in einer Gedenkstätte. Das ist ja auch mal so ein Team zusammenzuhalten und so einen Ort, also einen verrückten Ort zu beleben und da das ist schwierig, oder?
Ja, aber auch nein, weil wie ihr das ja auch bei Radio Frei ja kennt, wenn man erstmal einen gewissen Ton und Standard hinbekommen hat, dann passieren Dinge auch von selber. Dann zieht man auch Leute an, spannende junge Leute, die Dinge machen, wie jetzt zum Beispiel der Podcast, der entsteht, den Max Zano Janschik und andere machen, die bei uns sozusagen gelernt haben, die bei uns Praktikanten waren, die bei uns hospitiert haben, Besucherbegleiter waren, die aber diesen Ort nicht missen möchten, die immer wiederkommen, die vielleicht dann irgendwie auf Stundenbasis für uns als Honorarkräfte tolle Dinge entwickeln. Also da bin ich stolz drauf, dass sich sowas über die Jahre entwickelt hat, dass wir von 5 Leuten auf 10 Leute angewachsen sind, dass wir Volontäre ausbilden dürfen zum Beispiel, was uns der Thüringer Museumsverband, muss man auch mal was Nettes über die sagen, ermöglicht. Ganz toll, danke. Und dass wir Praktikanten haben und FSJler, Bundesfreiwilligendienstler, das ist alles, das kommt alles mit der Zeit. Am Anfang haben wir nur kurzatmig versucht, eine Dauerausstellung über die DDR, über die SED-Diktatur auf die Beine zu stellen. Und als wir das geschafft hatten, dann haben wir uns umgeschaut und haben gesagt, okay, jetzt lass uns mal versuchen weiterzudenken, über den Tellerrand zu schauen, welche Themen können wir andocken. Und das sind vor allen Dingen jetzt auch Themen, die Leute betreffen, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, wo wir Veranstaltungen machen, auch zu gegenwärtigen Problemen, diesen Transformationsprozess diskutieren. Das ist ja alles nicht Gold, was da jetzt glänzt und das ist nicht alles gelungen, was nach 1989 in diesem vereinigten Deutschland passiert ist. Und mit den Biografien sich zu befassen, du hast das Sozialarbeiter genannt, Das ist schon richtig, darum geht's. Wir haben weniger spannende Ausstellungsstücke aus den letzten Jahrhunderten, also eigentlich nur aus dem letzten Jahrhundert. Wir haben vor allen Dingen die Geschichten der Leute.
Der Ort und die Geschichte der Leute, und da habt ihr ein neues Konzept probiert, also du, weil du so ein comicaffiner Mensch bist, Geschichte und Comic, dachte ich, ja, wie kann man so, Comic ist ja, klingt immer wie komisch und dann irgendwie Zeichentrickfiguren, aber was ihr da mit dem Kubus als Experiment dahin gebastelt habt, scheint ja zu funktionieren. Wird das jetzt angenommen als Ort, der sagen in den als Fremdkörper in diesen historischen Ort reingebombt wurde?
Ja, das ist es ja auch. Es sollte ja ein Fremdkörper sein, damit nicht nur ein alter Kasten aus der Kaiserzeit zu uns spricht, so ein trutziges Gefängnisgebäude, sondern dass wir auch klar machen, wenn du zur Andreasstraße kommst, dass du nicht nur einen Ort der Unterdrückung besichtigst, sondern auch einen Ort der Befreiung, dass hier die friedliche Revolution stattgefunden hat. Und dieser Kubus spricht ja eine ganz andere Sprache. Von der Architektur her, von der Zeichnung her, die Simon Schwarz auf die Fassade geworfen hat, die wir zusammen mit Freibeuter, einer Agentur aus Potsdam, realisiert haben. Im Grunde genommen unter Mithilfe ganz vieler Menschen aus Erfurt, die uns Fotos zur Verfügung gestellt haben von diesem verrückten Herbst 89. Und diese Fotos hat Simon Schwarz, der Comiczeichner, verfremdet, und es ist Thüringens größtes Comic-Kunstwerk geworden. Also
Thüringens größtes Comic-Kunstwerk.
Finde ich schon, das kann man doch mal so behaupten. Ich wüsste,
ich habe es ja deswegen nochmal wiederholt.
Ja, lass es uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Thüringens größtes Comic-Kunstwerk. Ja, es ist natürlich kein Comic, es gibt keine Sprechblasen, aber es ist eine Zeichnung, eine riesige Zeichnung, 40 Meter lang im Graphic Novel Stil.
Graphic Novel ist eine grafische Geschichte, kann man das so sagen? Genau. Also eine Geschichte grafisch erzählt. Ja, das ist kein Buch. Also Graphic Novel ist eine.
Graphic Novel ist die Definition. Es gibt ja viele, aber die einfachste ist: Es geht um sequenziell erzählte Geschichten. Das unterscheidet. Genau, das unterscheidet zum Beispiel jetzt ein Bild, was eine Momentaufnahme ist von einem Comic, der immer auch eine zeitliche Abfolge, also eine Chronologie meistens auch hat. Und so ist das bei unserem Kunstwerk ja auch. Du kommst rein in die Andreasstraße und siehst die Menschen unentschlossen im Raum rumstehen. Da ist auch ein Hund dabei, aber hauptsächlich sind es Menschen, junge, alte, Männer, Frauen, auch ein Kinderwagen mit Baby drin. Und dann denkst du dir so, das könnte jetzt auch in Portugal oder in weiß ich nicht wo sein. Und wenn du genauer hinschaust, siehst du, es muss die DDR sein. Also zumindest wenn du ein bisschen was weißt, dann erkennst du die Schwalbe, die da eine schiebt, also das Moped aus Suhl. Du erkennst so ein Abzeichen an der Jacke von dem älteren Mann, und da schütteln sich zwei Hände auf dem Abzeichen drauf. Oh, das ist dann wohl ein Parteiabzeichen und so weiter. Und die vielen Details. Und dann entdeckst du irgendwann auch die Zeitung, wo drauf steht das Volk. Und dann weiß der Erfurter, aha, das ist die TA, bevor sie umgetauft wurde. Und die Zeitung sagt uns natürlich auch, wann wir uns da befinden. Also im Mai 89 nach den Kommunalwahlen. Und die Schlagzeile auf der Zeitung ist halt irgendwie überwältigendes Bekenntnis zur Politik des Friedens und des Sozialismus. 95% Zustimmung oder so. Und dann weiß man, da waren die Wahlen. Und da geht das los. Und das endet eben im Dezember 89. Also man geht einmal um den Kubus rum und hat ein Dreivierteljahr hinter sich gebracht.
Jetzt, das, was ich versprochen habe, ist passiert. Wir erklären jetzt gerade Geschichte, wir erklären Kunst, und das geht ja eigentlich gar nicht. Also es ist aber trotzdem, man muss ja erklären, was man macht, was man will. Und was wir jetzt auch machen, über das zu reden, was vor 30 Jahren war, das ist ja genau das Ding. Ne? Der Historiker, die Historikerin ist das eine. Dann ist er der Zeitzeuge, der dabei war, der war bei der ganzen Sache dabei. Dann gibt's die Politik, alle wollen sich dran laben, wollen ihren Honig draus ziehen oder wollen es bewerten. Und das machen wir, indem wir Dinge schauen, indem wir sie uns anschauen und darüber sprechen, bewerten wir sie. Also das, was wir beide jetzt machen, ist weder wissenschaftlich korrekt, es ist subjektiv auf eine gewisse Art und Weise. Muss man das auch immer dazu sagen, dass das unsere Sicht auch subjektiv ist?
Ja, das musst du schon, wenn du als Wissenschaftler erzählst. Aber wenn du zum Beispiel mit Comics arbeitest, so wie ich das mache, dann musst du es nicht dazu sagen, weil ein Comic ist immer subjektiv durch den Stil des Zeichners oder der Zeichnerin. Da macht sich ja der Erzähler quasi ehrlich, indem er mit seinem Stil eine Geschichte erzählt. Und das liebe ich an Comics, dass die Subjektivität diesem Medium eingeschrieben ist. Und wenn jemand bei uns in der ersten Etage in diesen Raum reingeht, der heißt offiziell Lebenswege zwischen Anpassung und Individualität, etwas geschwollen ausgedrückt. Der Spruch, der in der Mitte auf den Möbeln steht, der bringt es auch auf den Punkt, der heißt Sag mir, wo du stehst. Ein alter Agit-Prop-Song aus den 60ern vom Oktoberclub aus der DDR, ne? Bam, 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 bam. Dieser Gitarrenriff, unwiderstehlich eigentlich, aber der Text ist natürlich, wenn man sich's mal genau anhört, doch relativ furchtbar, weil er im Grunde dir sagt, du hast dich so und so zu verhalten.
Aber die Ursprünge sind, ist ja ein Streik in England. Which side are you on?
Richtig, Florence Rees, hervorragend. Du bist vom Fach, dir brauche ich gar nichts erzählen, Carsten. Das ist so, das ist ein altes Gewerkschaftslied. Aber auch das heißt natürlich, wenn man es jetzt ummünzt auf den Kalten Krieg, which side are you on? Bist du hier bei uns im Sozialismus oder träumst du dich raus auf die andere Seite der Mauer in den Kapitalismus, wo es all diese Waren zu kaufen gibt und die Leute alle nur ans Geld denken? Also das ist ja schon, bist du für uns, bist du gegen uns? Das ist eigentlich eine diktatorische Formel. Aber man kann es natürlich interpretieren, deswegen ist es ja auch in dem Raum. Das ist ein Raum, der zur Diskussion anregt. Und dann schaust du auf die Comics, 8 Stück, um diesen Spruch an den Wänden hängend mit diesen Schiebeelementen, die immer dieses Sag mir, wo du stehst, Moment darstellen. Und dann siehst du, okay, diese Zeichnungen, das muss ich halt auch erstmal mögen oder auch nicht mögen. Ich muss mich dazu irgendwie verhalten. Aber die Zeichnungen sagen mir, hier ist auch Fiktionalisierung mit dabei. Hier wird nicht eine Geschichte 1:1 erzählt. Hier behauptet keiner mit Quellenangaben und Fußnoten zu erzählen, sondern es ist klar, hinter jeder Lebensgeschichte und Bildgeschichte stecken ganz viele reale Biografien. Aber wir haben es runtergebrochen, wir haben es vereinfacht. Und man kann Geschichten auch übrigens so vereinfachen, dass sie blöd werden. Ich will jetzt nicht Bashing betreiben, aber ich stehe noch unter dem Eindruck dieses Musicals, Der Name der Rose, was ich auf dem Domplatz hier gesehen habe vorgestern. Und da habe ich gemerkt, man kann ein Umberto Eco Buch, was hervorragend ist, nicht beliebig runterbrechen. Irgendwann wird es dann tatsächlich zu seicht.
Zurück zur Bildungs- und Gedenkstätte Andreasstraße. Also du oder ihr versucht, Geschichte nicht enzyklopädisch zu erzählen, wie in einem Geschichtsbuch, sondern tatsächlich fiktional, aber trotzdem konkret. Und jeder muss es selber auch auf eine Art interpretieren. Das ist die Idee seit ein paar Jahren. Nun sind wir hier gemeinsam zusammengekommen, um mal die Rede so zu beginnen. Es ist ja ein Ding. Vor 30 Jahren, am 4.12. wurde die Stadtsicherheitszentrale hier besetzt von Frauen, aber andere Menschen waren auch dabei, aber es waren vor allen Dingen Frauen. Das jährt sich am 4.12. zum 30. Mal. Also vor 30 Jahren war die erste Stasi-Besetzung in der ehemaligen DDR. Das altbekannte Lied, wenn die Jubiläen ran sind und in den Tagesthemen und in anderen Sendungen im Fernsehen, dann wird Berlin gezeigt, weil es da Bewegtbilder gibt. Von Erfurt gibt es kein einziges Bewegtbild, zumindest ist das nicht bekannt. Es gibt Fotos.
Das ist die Tragik dieses Tages.
Die Tragik der Geschichtsschreibung, oder?
Ja, das ist tatsächlich schade, weil die erste Besetzung einer Stasi-Zentrale in Deutschland damit eben nicht es in die Tagesthemen schafft, sondern das sind halt Bilder aus anderen Städten und Erfurt kann hier schon, ich weiß nicht, ob eine Stadt auf irgendwas stolz sein kann, aber ich finde schon, in dem Fall ist das ein Ereignis, was weltgeschichtliche Bedeutung hat. Das ist die erste Besetzung der Geheimpolizei, einer Zentrale der Geheimpolizei in der DDR, die friedlich verläuft, die aber auch so verläuft, dass nach wenigen Stunden der Leiter dieser Stasi-Bezirksverwaltung nach Berlin kabelt: Wir sind hier nicht mehr arbeitsfähig, unbekannte Subjekte sind in unser Objekt eingedrungen, wir sind hier nicht mehr, wir können hier nichts mehr machen. Also die sind wirklich paralysiert. Und das sind nicht nur Frauen, das sind auch Männer. Da kommen Leute aus dem Büromaschinenwerk, von der Optima, da kommen Leute aus dem Priesterseminar. Da gehen auch welche rum und sagen in den Betrieben, wir besetzen heute die Stasi, schließen Sie sich an. Und dann stehen Leute auf und verlassen den Arbeitsplatz und sagen, ach, da gehe ich mit. Andere bleiben sitzen und arbeiten weiter. Das ist ja nicht so, dass alle mitmachen, aber viele sind. Es sind immer mehr. Der Tag nimmt Fahrt auf. Die Leute kommen in die Andreasstraße. Die einen kommen von hinten, die anderen von vorne. Der sogenannte Schlauch, wie es im Stasi-Jargon hieß, heute heißt es Bechtheimer Straße, da wird zugeparkt. Ne? Erst stellt Heino Falke stellen ihren Wartburg dahin, dann kommt einer von den Verkehrsbetrieben und sagt, du, ich habe hier was Effektiveres, stellt seinen Truck dahin. Wir haben neulich mal versucht, den ausfindig zu machen, der ist wohl irgendwo den Weg alles Irdischen gegangen. Das wäre auch ein tolles Ausstellungsobjekt natürlich, ne? dieser LKW, der da die Stasi an dem Tag zugeparkt hat. Und dann ist die wirklich
W50 dicht. Wahrscheinlich.
No, genau. Und wir haben auch Interviews gemacht mit denen, die an dem Tag aufpassen mussten. Ne? Jemand, der da Wache schob, das war, glaube ich, kein angenehmer Job, ne? Der dann da auch seine Waffe halt schnell verschwinden lassen, damit es nicht eskaliert, die Situation. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir 30 Jahre nach den Ereignissen auch nicht mehr mit Schaum vorm Mund diese Sachen diskutieren, sondern wir wollen auch diejenigen befragen, und das habe ich auch schon gemacht, es ist immer nur schwierig, die zum Sprechen zu bringen, zum öffentlichen Sprechen, die innerhalb des Gebäudes die Sachen erlebt haben.
Hast du da Kontakt?
Du kannst dir ja vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Aber wenn immer nur die gefragt werden, die außen am Tor gerüttelt haben, ja, dann ist ja, es ist ja eine extrem einseitige Darstellung der Geschichte. Wir wollen ja auch die hören, die innen saßen und denen der Arsch auf Grundeis ging, auf Deutsch gesagt. Einer hat zu mir gesagt, den habe ich neulich gesprochen, das sind immer sehr informelle Treffen, wo auch nicht aufgenommen wird, sondern wo halt so gesprochen wird. Einer von den Stasi-Leuten hat zu mir gesagt, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Und das ist natürlich auch eine Fallhöhe, die dann in die Geschichte reinkommt, die uns auch interessiert. Wir wollen ja auch Geschichten erzählen, die spannend sind, die die auch verstanden werden von denen, die nicht wissen, was es heißt, die Aktenvernichtung zu stoppen. Das sagt sich immer so dahin, warum sind die da an dem Tag auf der Matte gestanden und haben die Stasi besetzt? Die wollten die Aktenvernichtung stoppen. Dann sagt meine 12-jährige Tochter, ja, was denn für eine Aktenvernichtung? Da ist ja eine Riesengeschichte dahinter. Akten, Staatssicherheit, Lebensgeschichten werden gehortet und die sind dabei, die durch den Schornstein zu jagen, die verbrennen die, die verkollern die, die zerreißen die. Auf vielfältige Arten wird Papier zerstört. Ist gar nicht so leicht übrigens, Papier zu zerstören. Papier ist sehr widerstandsfähig. Das passiert aber seit Tagen, seit Wochen passiert das in allen Bezirksverwaltungen. Überall im sogenannten Amt für nationale Sicherheit wird Papier zerstört. Und das sind die Belege für die Menschenrechtsverletzungen der Geheimpolizei der DDR. Und das kann ich, aber wenn ich das jedes Mal erklären muss, wenn ich eine kleine Geschichte mache über den 4.12., das ist gleich eine Riesengeschichte. Und das ist ein Problem, was wir haben. Wir wollen dieses Jahr es zwar niederschwellig erzählen, also so, dass es viele Leute verstehen, aber wir wollen es nicht zu einfach erzählen. Ne? Also es ist, ich habe Kontakt zu einem Redakteur vom oder einem freien Mitarbeiter vom MDR, die machen jetzt was dieses Jahr. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die das hinkriegen, wenn das dann am Abend läuft im Fernsehen am 4.12. und ob es überhaupt läuft. Also da freue ich mich schon drauf, aber bin auch gleichzeitig skeptisch.
Das ist ja ein unmögliches Unterfangen. Und das wird schwierig. Wir haben, also selbst wenn wir jetzt drüber sprechen, weil es emotional ist, dass die Menschen, die dabei waren, sagen, oh nee, und fühlen sich angegriffen. Hier in dem Buch, was ich jetzt vor mir habe, von Jochen Voigt und Gabriele Stötzer, Rädelsführer studentischer Protest in der DDR 1976, hat im Schlusswort ein Student das DDR-System beschrieben als borniert und kleinbürgerlich. Ich habe das mal vor einigen Jahren im Interview gesagt, DDR war bornierte Scheiße. Das habe ich so aus einer Stimmung heraus, ne, weil das sind kleinbürgerliche.
Hast du öffentlich gesagt?
Öffentlich gesagt, das war ja sozialistisch und so national, ne? So, das war ja so, also der, und da habe ich aber einen, damals gab es das Wort Shitstorm noch nicht, aber da habe ich Anfeindungen bekommen, wie ich denn das so sagen kann, ne? Dass ich dann da die DDR-Biografien der Menschen haben sich angegriffen gefühlt, ja. Und ich würde aber jetzt nur sagen, dass das bornierte System war. Und selbst nach 30 Jahren ist es noch emotional und Menschen fühlen sich angegriffen, falsch verstanden, missinterpretiert, siegerjustizmäßig. Jetzt kommt da der Typ aus dem Westen und will uns erklären, wie Geschichte funktioniert. Oder du warst aber.
Ich weiß gar nicht, du bist doch gar nicht aus dem Westen, oder?
Ich nee.
Nee.
Ich rede jetzt von dir zum
ja,
Beispiel.
Also, ja gut, aber Carsten, das betrifft uns beide. Ich glaube, das ist von Ost und West relativ unabhängig. Also zu mir, wenn du jetzt auf Ost-West vielleicht dazu zuerst raus willst, ich erinnere mich noch, dass Ines Geipel, die Weltrekordhalterin damals oder Weltklasse-Sprinterin, ehemalige, heute Professorin an der Schauspielschule Ernst Busch, kämpft gegen Doping-Praxis an. Ines Geipel hat mal zu mir nach einer Veranstaltung hier in Erfurt in der Andreasstraße gesagt, da waren wir in der Kneipe, Jochen, du bist einer von denen, die, du kommst aus dem Westen, du machst das hier, du arbeitest in einer Gedenkstätte. Ihr seid für mich Figuren des Übergangs, hat sie gesagt. Und mit ihr meinte sie, ihr aus dem Westen, die hier in der Geschichte, in der Aufarbeitung oder so tätig seid. Und das fand
Figuren des Übergangs?
Ja, oder Personen des Übergangs. Und ich habe mir das damals gemerkt, ich fand es auch nicht beleidigend, ich finde das auch richtig. Ich habe auch mir gedacht, ja, es ist sicherlich speziell. Und wenn jemand anders, der aus dem Osten ist, diese Sache macht und ich habe das Gefühl, der würde die besser machen, dann bin ich auch, dann sage ich, dann mach du das. Ich hänge da auch nicht dran. Ich finde, ich mache das jetzt eine ganze Weile und habe da auch sehr viel Freude dran. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt Leute aus dem Osten zum Beispiel jetzt ein größeres Interesse oder größeren Enthusiasmus für das Thema haben, sondern im Gegenteil, zumindest aus meiner Generation, sich viele davon auch wegdrehen. Und wenn mehrere sich dafür interessiert hätten, hätte auch einer den Job bekommen, denke ich mal. Mhm. Und insofern, ich bin auch nicht die erste Generation aus dem Westen, die im Osten Jobs machen. Die war ja in den 90ern hier und die hatten, glaube ich, nochmal eine ganz andere Aufgabe und die haben sich den Vorwurf zugezogen, Biografien zu zerstören und so weiter. Und das ist bei mir, glaube ich, da bin ich echt raus aus der Nummer. Es ist viel harmloser alles. Bin ich auch ganz froh drum. Aber der zweite Punkt, den du gesagt hast, das kenne ich auch. Mein Buch gemacht, das hieß, ist auch nicht, 2 Jahre ist das jetzt her, ein Comic Nieder mit Hitler oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte. Da ging es um Karl Metzner, ein Erfurter Pfarrer, der als Jugendlicher hier in der Andreasstraße einsaß in der Nazi-Zeit. Und wir haben uns erlaubt, die Biografie weiterzuerzählen über die Nazi-Zeit hinaus, wie er wieder angeeckt ist als junger Mann in der DDR, als Pfarrer. Und da hat mir jemand genau dasselbe gesagt. Er hat mir gesagt, dass das sei nicht in Ordnung, 2 Diktaturen zu vermischen. Ich würde hier die Biografien der Ostdeutschen quasi mit Füßen treten. Und das ist ein absurdes Argument. Was denn für Biografien mit Füßen treten? Ja, das ist eine Unverschämtheit. Wir erzählen Geschichten oder du sagst eine Meinung über den Alltag in der DDR, dass es borniert war. Ich glaube, das stimmt. Ich würde das übrigens auch über den Alltag in vielen Bereichen im Westen in den 70er, 80er Jahren in Nürnberg sagen, wo ich herkomme. Deswegen bin ich da mit 18 noch weggegangen, weil ich fand es auch extrem borniert. Aber wenn ich da heute hingehe, finde ich es fantastisch, wie sich Städte auch ändern können und wie sich auch Menschen ändern können. Das betrifft ja Gott sei Dank alle Orte.
Die Gesellschaft kann sich auch ändern, natürlich nicht von allein. 30 Jahre Stasi-Besetzung, 30 Jahre friedliche Revolution. Sind wir da schon bei dem Begriff, ne? Friedliche Revolution. Mauerfall, Grenzöffnung, Wende. Was ist das Ding? Wir müssen ja den Namen geben. Gesellschaft, die hat sich durchgesetzt. Friedliche Revolution. Im Alltagssprachgebrauch Wende. Wende. Auch ostgeprägter Begriff von SED-Leuten. Welchen Begriff bevorzugst du?
Friedliche Revolution. Friedliche Revolution ist pathetisch, gebe ich zu, aber manchmal braucht es auch ein bisschen Pathos, wenn es darum geht zu würdigen, dass da Leute wirklich sich eingesetzt haben, auf die Straße gegangen sind und nicht nur auf die Straße gegangen sind, da gehören auch die dazu, die gar keinen Bock hatten, auf die Straße zu gehen, die einfach vielleicht sich in irgendeinen Zug gesetzt haben und abgehauen sind. Dazu gehören auch die, die ihre Verhaltensweisen geändert haben, die sich so rausgezogen haben, dass es dann schon aufgefallen ist. Also ich finde, das ist ein ganz vielschichtiger Begriff, ein schillernder Begriff auch. Wende ist ein wirklich sehr kleines Ding. Das kenne ich noch aus der Zeit, als Helmut Schmidt als westdeutscher Bundeskanzler abgelöst wurde durch ein Misstrauensvotum von Helmut Kohl. Der Übergang von einem Helmut zum anderen, das war die Wende damals. Ich weiß nicht, das klingt nach einer ganz anderen Geschichte. Wende klingt so, als ob das passiert halt so, ne? Und da muss man halt schauen, wie man damit jetzt irgendwie weiter klarkommt. Und das andere hat was Aktives. Und es gibt sicherlich auch Begriffe dazwischen. Also man kann auch von der Umwälzung, umwälzenden Ereignissen sprechen. Man kann von Umbruch sprechen, später dann von Transformation. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber Wende ist der Begriff im Alltag, ist schon klar.
Mauerfall?
Das finde ich echt ein blödes Wort. Ja? Also ja, das finde ich wirklich doof, weil Mauerfall, da denke ich immer an den Sony Center in Berlin, da war ich mal mit meiner Tochter, als wir noch in Berlin gewohnt haben, da gab es früher so eine Lego-Welt, da konnte man mit Kindern reingehen und da waren Sachen aufgebaut mit so Knöpfen, so interaktiv, da war auch ein Brandenburger Tor aufgebaut und die Mauer und da war David Hasselhoff, der gab da so ein Konzert und so und da drückte man auf den Knopf, dann fing der an zu singen, I've been looking for freedom. Und dann fiel die Mauer um und alle jubelten, als ob der die Mauer umgesungen hat. Und das ist für mich der Begriff.
Wenn ich die Scorpions waren auch beteiligt.
David hat sie umgesungen. Also mit dieser Wucht einfach auch. Ja, ja, ja klar, vielleicht ja. Auch doch der Wind of Change hat auch mitgeblasen. Aber es war, weißt du, das ist für die Touristen eine tolle Attraktion. Mhm. Aber viele denken wirklich, die Mauer ist mal eben so, also von selber quasi umgefallen. Und da fehlt ganz, ganz viel, was davor. Ich finde auch diesen Einspieler, den man immer wieder sieht, von dem Schabowski, der den Zettel verliest, das ist wirklich, hat nichts zu tun mit dem, worauf wir...
Moment, wie es wirklich war, steht jetzt in der Sonntagszeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, das ist ein Interview mit Egon Krenz. Ja, und da beschreibt er nämlich, wie es wirklich war.
Wie war es gleich wieder?
Ja, er hat ja erstmal den Befehl gegeben, Gewaltfreiheit, den Schießbefehl hat er aufgehoben gegen die Volkskammer und am Tag danach, am 10. November, sollte ja der Beschluss in Kraft treten zur Reiseerleichterung und Schabowski hat die Pressemitteilung schon vorgelesen und war dann ein bisschen durcheinander gekommen. Aber er war schon immer ein schusslicher Typ.
Es wirkt so wie so ein zerstreuter Typ, der nicht weiß, was er gerade macht.
Diese Aufnahmen, die bleiben hängen. Kollektives Gedächtnis funktioniert ja so, das tritt meiner Ansicht nach sofort tritt das jetzt in Kraft. Das ist
unverzüglich.
Und ob Thelie Büchner und Gabriele Stürze und andere oder was die da im Kunsthaus gemacht haben, die Stasi, das bleibt nicht hängen, weil es diesen Meme nicht gibt. Es gibt nicht den O-Ton, das ist doch verrückt, weil so Branding und das alles funktioniert.
Das ist Fernsehen und so kamen wir ja drauf, es gibt keine Bewegtbilder vom 4.12., es gibt aber dieses Bild von dieser unsäglichen Pressekonferenz und es gibt mittlerweile Fernsehserien wie Weißensee, die das alles nochmal reproduzieren und die aber noch Geschichten drumherum erzählen. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir als Andreasstraße, als Gedenkstätte Andreasstraße hier in Erfurt sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen, wer über die DDR was erfahren will und auch über den Untergang der DDR, der möge doch zu uns kommen, weil wir erzählen auch, was sich in den 70er und 80er Jahren getan hat, was es an Aufbrüchen schon vorher gab, was vielleicht Vorstufen waren zu dem, was dann Friedliche Revolution genannt wurde, 89. Es geht nicht nur um den Volksaufstand 53. Wir haben ja vor einiger Zeit die Gedenkveranstaltung zum 17. Juni bei uns gehabt, aber es geht auch um die kleineren Aktionen, die nicht so bekannt geworden sind. Und da hat dieses Buch, was du erwähnt hast, auch damit zu tun, dieses Rädelsführerbuch, eine Geschichte, die eigentlich überhaupt nirgendwo zu lesen war, die wir erstmal auf die Agenda setzen mussten, wo vor allem Gabriele Stötzer daran beteiligt war, weil die eben im Jahr 76 tatsächlich an der Pädagogischen Hochschule hier in Erfurt war und da gegen die Wand gelaufen ist.
Dr. Theodor Neubauer, darf ich mal, wenn wir gerade bei Stasi-Jargon sind, darf ich mal zitieren aus dem Buch, also das die Doktrin der Stasi. Personen, die feindliches Gedankengut verbreiten, sind durch kurzfristige Erarbeitung ausreichenden Beweismaterials strafrechtlich bzw. in Zusammenarbeit mit den Partei- und staatlichen Organen zur Verantwortung zu ziehen und von den Universitäten, Hochschulen, Fach- und erweiterten Oberschulen zu entfernen. Das war eine Durchführungsanweisung Nummer 1 zur Dienstanweisung Nummer 466 des Ministeriums für Staatssicherheit. Und man jetzt sagt, Gedankenpolizei übertreibt doch mal nicht mit Stasi und so. Es ist eigentlich nicht übertrieben, weil es ist ja eine überlieferte Anweisung. Das heißt, Personen, die feindliches Gedankengut verbreiten, sollen von den Hochschulen entfernt werden. Das ist jetzt mal die Doktrin. Und dieses Buch, Rädelsführer, beschäftigt sich damit. Ein intelligenter, charmanter junger Mann, der auch noch Linke heißt, hat einen Brief geschrieben, wo es um den Marxismus, Leninismus, um den Unterricht geht. Also er wollte die Diskussion für eine bessere DDR, ja, er wollte den Diskurs, ein Intellektueller, der den Diskurs an der PH wollte, der wurde dann exmatrikuliert. Und der Weg dahin mit Unterstützung, was da alles gelaufen ist, das versucht hier auf eine, wie ich finde, interessante Art und Weise, erzählende Geschichte zu erzählen. Eben kein Geschichtsbuch zu schreiben, sondern Gedankenprotokolle, Dialoge, Zeichnungen. Das war die Idee und die ist, wenn du jetzt selbst sagst, gelungen, dann würdest du dich selbst loben. Aber das kannst du ja mal machen, oder? Freust du dich über das Buch?
Ich freue mich über das Buch. Ob es gelungen ist, müssen andere beurteilen. Wir haben uns versucht zu orientieren an dem, was Jürgen Fuchs zum Beispiel auch gemacht hat, Gedächtnisprotokolle. Ne? Es gab ja mal so eine Erscheinung in der West- wie ostdeutschen Literatur der 70er und 80er Jahre. Das hatte so einen dokumentarischen Charakter. Und so in die Richtung gehen wir auch. Wir versuchen auch zu erzählen. Wir kreisen dieses Jahr 76 ein. Das ist eigentlich die Geschichte eines Protokoll einer Eskalation. Ja, es beginnt relativ harmlos, wie du gesagt hast. Der Linke schreibt, Wilfried Linke schreibt einen Artikel für eine Hochschulzeitung. Natürlich ist der nicht blöd. Der weiß genau, dass dieser Artikel nie gedruckt wird, weil der Artikel übt massive Kritik an diesem unsäglich langweiligen, wirklich tödlich enervierenden Marxismus-Leninismus-Unterricht. Und er macht Vorschläge, wie der besser zu gestalten sei. Aber was dann auf ihn einprasselt, damit hat er natürlich nicht gerechnet, dass das also durch alle Instanzen geht, dass er vorgeladen wird, zur Zurücknahme seiner Thesen aufgefordert wird. Als er es nicht tut, wird er zwangsexmatrikuliert. Und dass dann eine solidarische Welle durch die Pädagogische Hochschule geht, ist natürlich toll. Das ist eine Riesengeschichte. Da gibt es so ein Summer of Rebellion oder wie man das nennen soll. Die haben ja auch alle den Film gesehen, ne? Oder einige haben zumindest den Film gesehen, der aus Amerika lustigerweise in die Kinos der DDR geschwappt, kann man nicht sagen, irgendwie vorgedrungen ist. Ja. Da gab es mal da hat mal einer einen lichten Moment irgendein Kulturfunktionär gehabt und hat das durchgewunken. Blutige Erdbeeren.
Blutige Erdbeeren, Beat Street. Es gab durchaus politische Filme aus Amerika, die rüberkamen, die in den DDR-Kinos liefen. Name der Rose übrigens auch.
Gut, das ist nicht so wahnsinnig politisch, aber zeitgenössisch, aber klar, da liefen auch Blockbuster, aber das war jetzt ja gar kein Blockbuster, das war ein ganz klar subkultureller Film, der eigentlich dazu aufgerufen hat, die Revolte an der Universität zu machen, zwar in den USA, aber das konnte man ja übertragen auf die DDR mit tollen Songs von Neil Young und anderen. Und Gabi Stötzer und ihre Kommilitoninnen haben da nicht lange gefackelt, die haben eine Unterschriftenaktion gestartet und haben sich gedacht, so von Frau zu Frau, sprechen wir doch mal mit der Margot, weil Margot Honecker als Bildungsministerin ja die Ansprechpartnerin in ihren Augen war, haben dann noch einen Brief geschrieben, haben sich über den Rausschmiss von Wilfried Linke da sehr höflich und mit Argumenten beklagt und haben freie und offene Diskussionen, das war jetzt ein Zitat, gewünscht. Und da ist natürlich überhaupt nichts frei und offen diskutiert worden, sondern Margot Honecker hat sofort knallharte Leute aus Berlin nach Erfurt entsandt, die da aufgeräumt haben. Und Theo Glocke, der Rektor der Pädagogischen Hochschule, wurde an die Kandare genommen. Von dem ist dann der Satz überliefert, wir werden zu den Rädelsführern durchdringen oder vordringen. Und deswegen heißt das Buch auch Rädelsführer. Und die Rädelsführer waren eben Gabi Stötzer, Wilfried Linke, Martina Anger und andere, die in dem Buch auch zu Wort kommen, die wir auch ausfindig gemacht haben. Und so ist wirklich ein, glaube ich, ganz multiperspektivisches Porträt auch einer Zeit entstanden. So am Vorabend der Biermann-Ausbürgerung, als eine aufkeimende Jugendbewegung durchaus da war. Die hat sich halt nicht so laut stark artikuliert wie die langhaarigen Bartträger 68, 69 in Frankfurt am Main, in München und in Hamburg, sondern das war leiser, das war vielleicht auch subtiler und auch ein bisschen, ja, und wesentlich gefahrvoller natürlich und risikobehafteter. Und ich wollte einfach, dass man mit dem Wort studentischer Protest nicht immer nur den Westen assoziiert. Deswegen der Untertitel studentischer Protest in der DDR, das war mir ganz wichtig, dass es sowas gegeben hat und das zu würdigen.
Rädelsführer, ein Buch ausgegeben von Jochen Voigt, Gabriele Stötzer, studentischer Protest in der DDR 1976. Und das ist natürlich auch ein Stück Erfurt und ein Stück Stadtgeschichte, muss man auch dazu sagen. Was mir auch gefällt, das Schlusswort von Max, was ein Student, ein jetziger Student daraus lernt. Und er bringt den Westvergleich. Ja. Er beschreibt die 68er. West-TV-Moderator Günter Gauss sagt in dem berühmt gewordenen Gespräch zu diesen Wortführern der West-Studentenbewegung: Diese Studenten sind eine kleine Minderheit. Darüber kann der Lärm, den sie machen, nicht täuschen. Der größere Teil der Studenten ist wahrscheinlich noch immer apolitisch, nicht einmal an Hochschulreformen in dem Maß interessiert, wie wir sie uns wünschen sollten. Und ganz ähnlich steht der Fall der Rädelsführer, dass die nur für einen kleinen Teil der Studierendenschaft steht. Der Großteil der DDR-Studenten von ihnen muckte keinesfalls auf, sondern wollte möglichst schnell das Studium hinter sich bringen. Und aber wenn diese Geschichte nicht repräsentativ ist, ist sie wenigstens exemplarisch. Das heißt, es war immer nur ein kleiner Teil. 2% der Menschen machen die Revolution. Muss man auch so sagen, also es ist eine eigenartige Vorstellung zu glauben, dass die Studierenden, die Studenten an den DDR-Hochschulen alle die Rebellen waren. Es ist idiotisch zu glauben, dass alle unter der Stasi gelitten haben. Es ist idiotisch zu glauben, dass alle die Revolution gemacht haben. Es ist tatsächlich, und das ist ja, finde ich, erstaunlich, tatsächlich nur 2%, ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung, die ein Land zum Kippen bringen kann, die ja das entweder das Zünglein an der Waage ist oder tatsächlich die kritische Masse ist, die aktiv sein. Wenig Menschen sind es, oder?
Das ist eine Mentalitätssache, glaube ich. Ich habe neulich mit meinem Onkel gesprochen, der war in den 60er Jahren Student der Physik in Westdeutschland, an der Uni Erlangen, und der hat zu mir gesagt, er hat sich 68 wahnsinnig aufgeregt, fand das peinlich, wenn da Leute reinkamen und die Vorlesung gestört haben und dann ein Sit-in oder ein Teach-in machen wollten. Der wollte einfach durchziehen, der wollte möglichst schnell zur Promotion kommen. Also es ist, wie du sagst, die Mehrheit will einfach eine ruhige Kugel schieben oder will die Aufgaben erfüllen, möchte weiterkommen. Es ist eine Minderheit, die Rabatz macht. Und wenn ich was gelernt habe in den letzten 8 Jahren, wo ich hier in Erfurt in der Andreasstraße arbeite, dass zum Beispiel die Revolutionäre vom 4. Dezember, die Stasi besetzt haben hier in Erfurt, die sind ganz unterschiedlich von dem her, was sie machen, wo sie heute stehen. Die haben einmal, es ist ein Wimpernschlag in der Geschichte, am selben Strang gezogen, nämlich an diesem 4. Dezember 89, und haben die Stasi besetzt und haben die Geheimpolizei lahmgelegt. Aber eins haben sie doch darüber hinaus noch gemeinsam, und das ist, dass sie, wenn irgendeiner kommt und sagt, du machst jetzt das und das, dass sie dann erstmal sagen, wer bist denn du? Was bist denn du für eine? Und warum? Und kannst du mir das mal erklären? Also die haben mit Autoritäten, können die wenig anfangen. Festgeklopfte Abläufe, das ist nicht ihr Ding. Das sind Leute, egal was die machen. Ich kenne jemanden, der ist Polizist geworden, der ist beim LKA. Ich kenne jemanden, der ist quasi kriminell geworden. Ich kenne jemanden, der ist Steuerberater. Die in ganz unterschiedlichen Berufen, in ganz unterschiedlichen Ländern leben diese Leute, die Stasi hier besetzt haben. Aber die würden alle im entscheidenden Moment, würden die Frage stellen, wieso soll ich das jetzt machen? Die würden sich immer fragen, wenn ihnen jemand einen dummen Befehl gibt, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, und würden im Zweifelsfall Nein sagen. Und das finde ich so beeindruckend.
Also eine blinde Obrigkeitshörigkeit, das abzulehnen, das so drin zu haben, sagen, ich, eine Obrigkeit, Autorität und Führung, das ist nicht per se und nicht gottgegeben und nicht strukturell, sondern das muss ich immer da arbeiten, oder das muss man grundsätzlich mal in Frage stellen.
Genau, ja. Also das ist, was mich auch ehrlich gesagt immer wieder neugierig macht auf diese Begegnung mit den Menschen, weil das ist ja auch unbequem. Das sagt sich immer so leicht, ne? Da gibt es auch so ein Gedicht von Borch: Mann an der Maschine, sag nein, und ne, dieses sag nein, sag nein, sag nein. Das ist ja im Zweifelsfall, ist das ja total anstrengend, wenn du mit Leuten, die so drauf sind, zum Beispiel eine Veranstaltung organisierst und du sagst, so und so machen wir es dann, ne, wir machen dir in der Reihenfolge, und dann kommt derjenige und sagt zu dir noch 10 Sekunden, bevor es losgeht, nee, wir machen es doch ganz anders, und weil eben so eine Spontanität da ist und weil eben bis zuletzt nochmal nachgedacht wird, wie es wirklich am besten ist, das ist im Miteinander was, wo du Charaktereigenschaften merkst, die sich unterscheiden von denen, die du vorhin genannt hast, die einfach nur durchkommen wollen, die studieren wollen, die weiterkommen wollen. Und das ist dieses Anstrengende, das ist aber toll. Und wenn es diese Leute nicht gäbe, dann wird es auch solche Ereignisse nicht geben, von denen wir jetzt sprechen. Dann würden sich Dinge auch nicht ändern.
Wir leben jetzt in Zeiten, wo sich eine Gesellschaft wieder polarisiert, wo es auch mal fragen könnte, sag mir, wo du stehst, which side are you on, wo es um eine Position geht oder zumindest mal um eine Verunsicherung und einen Standpunkt. Oder wie fühlst du die jetzige Zeit, die ja nun nach 30 Jahren gesellschaftlicher Veränderung wieder an einem eigenartigen Scheidepunkt ist, oder ist Scheidepunkt schon wieder zu theatralisch?
Ich finde es theatralisch, ja. Also ich finde auch Sätze, die beginnen mit gerade heutzutage in Zeiten von Trump und Brexit müssen wir, da schalte ich schon auf Durchzug, weil es ist immer irgendwas. Es ist immer, irgendeiner steigt immer irgendwo aus, irgendein Arschgesicht hat immer zu viel Macht. Also das ist ja nichts Neues. Ich mag diese Hysterie nicht, diese auf Knopfdruck hysterische Haltung. Ich glaube, dass wir gerade, wenn wir diese Geschichten erzählen, die wir bei uns in der Andreasstraße erzählen, dass wir da eine Menge draus lernen können und dass wir aber immer auch natürlich verfolgen müssen, was in der Gegenwart passiert. Wir brauchen auch eine Haltung. Wir sollten auch bestimmte politische Extremismen einfach auch nicht zulassen. Gerade in den Häusern, in den Museen, in den Kulturorten hier in Thüringen, wo Leute versuchen, von rechts außen sich die Erinnerungskultur zu kapern, sich die Deutungshoheit zu kapern über politische und geschichtliche Themen. Da müssen wir natürlich aufpassen, aber wir sollten dabei immer auch gelassen bleiben, sollten unterscheiden, wer spricht mit uns, und nur weil drei Buchstaben hinter dem Namen stehen, sollten wir trotzdem uns mit den Inhalten auseinandersetzen und unterscheiden, wer mit welchen Aussagen auf uns zukommt. Also ich war im Januar mit der Kollegin Judith Meyer, hatte ich die Chance, in Kambodscha das Thul Slang Genocide Museum zu besichtigen in Phnom Penh, und haben uns da diese Prozesse angeschaut, die Versuche, die Gesellschaft zu versöhnen, die eine unfassbar grausame Diktatur in der zweiten Hälfte der 70er Jahre hatten, die Roten Khmer, die Khmer Rouge. Und da haben wir auch so ein bisschen gelernt, dass es noch ganz andere Probleme auf der Welt gibt, um es mal ganz platt zu sagen, und Schwierigkeiten, von denen wir hier ganz wenig mitbekommen. Das war sehr, sehr spannend, und zu sehen, wie die Kollegen damit umgehen, die natürlich auch nochmal eine andere, geradezu buddhistische Herangehensweise mit zum Teil auch spirituellen Räumen in Ausstellungen an den Tag legen, was wir gar nicht kennen. Also ist bei uns, glaube ich, undenkbar, dass man durch eine Ausstellung zum Thema DDR-Geschichte geht und im letzten Raum dann einen Raum der Spiritualität zum sich sammeln und zur inneren Einkehr vorfindet. Das machen wir nicht. Wir sind so auf Sachlichkeit und Wissenschaftlichkeit gepolt. Und die haben da nochmal eine ganz andere Sicht. Und das war sehr inspirierend. Und zwei von den Kollegen dort, die wir in diesem Thul Slang Genocide Museum kennengelernt haben, besuchen uns jetzt in Erfurt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und denen auch das hier alles zu zeigen, auch diese Geschichtsorte in Thüringen und in Deutschland, da freue ich mich sehr drauf.
Das heißt, du warst in Kambodscha und bist dorthin gerufen worden, wollten die Erfahrung, oder hast du gesagt, ich gucke mir das an, wie die das da machen, oder
was? Die wollten Know-how aus Deutschland, weil Deutschland baut ja nicht nur ganz gute Autos, sondern wir sind mittlerweile auch bekannt dafür, in der Erinnerungskultur einiges auf dem Kasten zu haben, weil wir eben die Erfahrung mit zwei Diktaturen haben. Und es gibt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur so ein tolles Programm, das heißt Memory Work. Da haben wir uns beworben und da sind wir auch genommen worden. Und wir haben einen Austausch, auch das war auch die Idee dieses Memory Work-Programms, vorgeschlagen zwischen diesem Thul Slang Genozidmuseum, das ist ein ehemaliger Folterort der Khmer Rouge, wo vor allem Kader, ehemalige Funktionäre
die waren schon hart drauf, ne?
Ja, man sagt immer, das ist so ein Steinzeit-Kommunismus, das trifft zwar nicht ganz, es war einfach ein stalinistisches Terrorregime in Reihenformat in der zweiten Hälfte der 70er in Kambodscha. Man hat die Hauptstadt Phnom Penh leer gefegt, diese Khmer Rouge haben alle aufs Land geschickt, die mussten dort hart arbeiten, Zwangsarbeit verrichten, viele wurden ermordet, und es sind unfassbare Grausamkeiten geschehen. Die ehemaligen Kader wurden in diesem Thul Slang, von eine ehemalige Schule, zusammengefasst und sind dort eingepfercht worden und sind dann, im Grunde war es nur ein Aufenthaltsort bis zur Tötung. Die wurden dann auf LKWs verladen, nachts vor die Stadt gefahren, dort erschlagen und in Gruben verscharrt. Ganz furchtbar. In diesem Thul Slang Genocide Museum wird aber eine Ausstellung vorgezeigt, die nach unseren Maßstäben unmöglich ist, die noch aus den 70er Jahren fast stammt. Also als 79 die Vietnamesen das Land befreit haben, haben die da eine Ausstellung installiert, und die ist bis heute im Wesentlichen unverändert. Da wurde ein bisschen was dazugepackt und vor allem gibt es einen Audioguide. Aber eigentlich ist das wirklich eine uralte Ausstellung. Dass die funktioniert, liegt an diesem tollen Audioguide, der einen da mitnimmt in die Zeit. Und an den tollen Mitarbeitern, die wir da kennengelernt haben. Und einer von denen wird bei uns 3 Monate lang hospitieren, der Petra. Der kommt im Oktober Und ja, es gibt hier sicherlich Gelegenheit auch für die Erfurter und Erfurterinnen kennenzulernen. Wir machen auch eine Veranstaltung über Kambodscha dann.
Kann man Erinnerungskultur, die Art und Weise, die Erfahrungen, die in Deutschland gemacht wurde, es exportieren? Ist das tatsächlich, also wir haben da was auf dem Kasten. Ich finde ja immer, das größte Punkt ist der Zweifel, zu zweifeln und sich zu fragen, machen wir das angemessen und dass es in Bewegung bleibt und nicht fest ist. Das heißt, du würdest sagen, dass wir auch in andere Länder gehen können und sagen, so machen wir es, schaut es euch an.
Naja,
der deutsche belehrende Zeigefinger kommt und die Technologie exportiert und sagt, genau. Also Liebes, gehen wir mal schön ins ehemalige Jugoslawien, den zeigen wir mal, wie das da geht. Und
Auf keinen Fall, so nicht, nein. Also am deutschen Ausstellungswesen soll nicht die Welt genesen. Wir sollten im Gegenteil uns anschauen, gerade in Osteuropa, wie die über ihre Geschichte sprechen und können sicherlich auch da was lernen. Wir können vielleicht auch eine Sinnlichkeit lernen, weniger Scheu zu haben, auch vor Emotionen, das finde ich immer toll. Das nehme ich immer mit aus anderen Ländern, dass die sich trauen, viel mehr mit Gefühlen auch zu arbeiten. Und diese Unterkühltheit, die wir in Ausstellungen...
Darf ich da ganz einhaken? Ja. Das ist ja immer die Gefahr der Instrumentalisierung. Also es gab ja eine Gruppe, eine Radiogruppe, die mit Arbeit und Leben in die Ukraine gefahren sind. Und da wird ja gerade diese Erinnerungskultur instrumentalisiert, ideologisch, politisch, in den aktuellen politischen Konflikt instrumentalisiert für heroische, nationalistische und sehr zweifelhafte Instrumentalisierung. Ist dann immer die Gefahr, wenn es emotional wird, dass es instrumentalisiert
Das ist ja das, wo wir sehr sensibel sind und diesen Beutelsbacher Konsens aus den 70ern haben. Beutelsbacher Konsens hat nichts mit Fruchtsäften zu tun, sondern es ist eine politologische und auch mittlerweile ja museumsmacherische Abmachung, dass man sagt, wir wollen die Leute nicht überwältigen. Wir wollen unser Publikum ernst nehmen. Es sind intelligente Besucherinnen und Besucher, die sich selbst ein Urteil bilden sollen und wir stellen ihnen verschiedene Sichtweisen zur Verfügung, jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Mhm. Und das ist auch toll und multiperspektivisch arbeiten, das können wir zum Beispiel gut vermitteln, wenn wir im Ausland als Berater tätig sind in einem Museum. Ich war da bestimmt mehr zu 80% einfach jemand, der selber aufgenommen hat, der gelernt hat. Aber wenn ich gefragt wurde, habe ich natürlich auch Ratschläge gegeben oder Anmerkungen gemacht. Da wird gerade eine neue Ausstellung entwickelt. Aber das kriegen die schon auch ohne uns ganz gut hin, denke ich. Was wir aber ganz gut können, gerade hier in der Andreasstraße, ist der Umgang mit Zeitzeugen, Zeitzeugeninterviews und dann eben ein Erzählen, was wirklich auch wenig Vorkenntnisse voraussetzt. Stichwort Comics hast du vorhin schon genannt. Sowas, darüber spreche ich dann und kann da auch Hinweise geben. Aber viel besser ist natürlich, wenn die Leute zu uns kommen und wir das dann hier auch dann zeigen können.
Die Schwierigkeit, Radio zu machen, ist groß und vor 30 Jahren hat der DFF hat gesagt, Radio Frei versucht, seinen Platz zu finden zwischen onkelhafter Bescheidwisserei und pathologischem Frohsinn. Das ist mir letztens wieder in den Sinn gekommen, zwischen onkelhafter Bescheidwisserei und pathologischem Frohsinn. Die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße will vielleicht auch zwischen onkelhafter Bescheidwisserei, Enzyklopädie, Geschichtserzählung und reinen Event-Tralala was dazwischen finden. Das ist sozusagen die Balance, wenn ich dich richtig verstehe, deine Idee, das ist immer wieder ein Aushandlungsprozess. Es wird ja. Kann da sein, dass das nie fertig sein wird?
Das ist so, das ist nie fertig. Wir sind eine Gedenkstätte im Werden, so haben wir uns von Anfang an bezeichnet und das würde ich auch heute noch unterschreiben. Und das mit den Gefühlen, da hast du mich natürlich jetzt erwischt. Natürlich ist das wichtig, dass man sich nicht instrumentalisieren lässt. Und ich war auch in vielen Museen, gerade in Osteuropa, wo das einfach auch nicht funktioniert. Nehmen wir mal Gdansk und das Museum des Zweiten Weltkriegs, wo die Regierung sich wirklich aktiv einmischt, wo auch ein ganz unsäglicher Film am Schluss gezeigt wird, der furchtbar nationalistisch ist, der im Grunde den Krieg als Rechtfertigung, den Krieg als Mittel, um Probleme zu lösen, darstellt. Und das ist furchtbar. Was ich meinte mit Lernen, Gefühle zuzulassen, ist eigentlich nur dieses Problem, was ich sehe, dass in Deutschland manchmal Ausstellungen ein bisschen blutleer geraten. Mhm. In den letzten Jahren ist dieses Überwältigungsverbot oft so streng ausgelegt worden, dass die Ausstellungsmacher sich nicht mehr getraut haben,
also Geschichten zu erzählen. Beutelsbacher Staubtrockenheit.
Genau, und das ist nicht meins. Das wollte ich nur sagen.
Ah, okay. Das heißt, Instrumentalisierung, Ideologisierung vermeiden und natürlich auch die Unabhängigkeit scheint mir da eine große Rolle zu spielen, dass Ausstellungsmacherinnen und Macher auch unabhängig arbeiten können, ja. Nicht dem irgendjemand verpflichtet sind, außer der Idee, Kommunikation und Geschichten zu erzählen. erzählen. Du warst auch in Griechenland mit deinem Buch Nieder mit Hitler. Hast du in Griechenland auch den Menschen darüber gesprochen, wie Erinnerungsarbeit oder Gedenkstättenarbeit laufen kann?
Wir sind vor allem über Comics ins Gespräch gekommen. Nieder mit Hitler oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte, war ja die Graphic Novel, die ich mit Hamid Eschrat im Wand Verlag rausgebracht habe. Und unsere Lesereise hat uns dann auch nach Thessaloniki geführt.
Du warst als Autor dort.
Genau.
Gar nicht als Gedenkstätten.
Nee, das wussten die, glaube ich, gar nicht. Das habe ich auch erwähnt. Aber die haben mich eingeladen als Autor. Und das ist immer das Schönste, wenn man mit einer Geschichte hier aus Erfurt in die Welt reisen darf. Ich habe auch in Phnom Penh in Kambodscha eine Lesung gemacht auf Englisch. Das war ganz aufregend, da im Meta-Haus bei 40 Grad im Open Air. Wunderbar. Und jetzt in Thessaloniki auch etwa gefühlt 40 Grad, aber diesmal Indoor. Und wir haben im Anschluss daran durften wir noch in so eine Fischtaverne mit mit Leuten vom Goethe-Institut und anderen Autoren, die da auf der Buchmesse in Thessaloniki gelesen haben. Und da kam ich ins Gespräch mit einem Autor, den ich bis dahin nicht kannte. Der saß nämlich neben mir. Der heißt Wolfgang Schorlau, kommt aus Stuttgart und hat so eine Krimiserie kreiert. Dengler heißt sein Ermittler. Und ich bin jetzt nicht so, ich mag Krimis schon ganz gern, aber ich bin da kein Fachmann, kannte das nicht, habe mir das jetzt reingezogen, habe jetzt 5 von diesen 10 Büchern gelesen, weil ich den sympathisch fand. Ich würde sagen, so Typ Altlinker aus dem Westen, der mir auch gleich erklärt hat, wie das eigentlich hier zu laufen hat mit der Debatte um Griechenland, beziehungsweise was wir in Deutschland in den letzten Jahren versäumt haben. Ich habe das völlig unterschätzt, muss ich sagen. Ich habe dann, da saßen auch Übersetzerinnen am Tisch, die zu mir gesagt haben, die Deutschen hätten ja ganz schön viel Mist ausgekippt über den Griechen in letzter Zeit. Und da habe ich dann so naiv gesagt, ach Mensch, aber wir mögen doch eigentlich Griechenland Wahnsinn. Und bei mir in meiner Familie, wir sind große Fans, wir fahren immer gerne nach Griechenland. Und dann haben die mich fast ausgelacht und haben gesagt, du hast wohl nicht gelesen, was in der Bild-Zeitung stand. Habe ich gesagt, nee, das habe ich wirklich nicht gelesen. Haben die mir gesagt, was das für eine Wirkung hatte. Also, dass griechische Dozentinnen in Berlin nach dem Weg gefragt haben, irgendwie, wenn sie ein Ticket für die U-Bahn gekauft haben und nach der kürzesten und günstigsten Strecke gefragt haben. Und dann der Beamte dann gesagt hat, wo kommen sie denn her, wenn ich fragen darf? Und die haben perfekt Deutsch gesprochen, diese Griechinnen. Und die sagten dann, aus Griechenland. Und der hat dann erstmal angefangen zu lachen und gesagt, ah, das Schuldenland. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung, das ist doch nicht lustig. Und so, und solche Begegnungen, dann dachte ich, das sind Einzelfälle, da ging es deutsche Arroganz, es hörte gar nicht mehr auf mit diesen Geschichten an diesem Abend. Und das war mal sehr, sehr spannend, außerhalb von Deutschland diesen Blick zu bekommen. Ich bin am nächsten Tag dann, natürlich wurde dann auch ein Riesenfass aufgemacht mit deutscher Geschichte und das Wüten der Wehrmacht und der SS in Griechenland und die Juden aus Thessaloniki, die ermordet wurden. Ich war am nächsten Tag dann im Jüdischen Museum und habe dann diese riesigen Namenslisten an den Wänden gesehen und da wird man dann sehr demütig und ich habe dann auch das Buch von so kam ich ja drauf, von Wolfgang Schorlau zu dem Thema gelesen, Der große Plan, da geht es um eine Troika-Geschichte, um so einen vermissten Fall.
Das war der erste Troika. Dann kam die andere Troika, die auch einmarschiert ist in Griechenland.
Nee, aber diese Troika-Geschichte ist eben aus der jüngsten Vergangenheit und der wurde gefeiert auf dieser Buchmesse, der Autor, weil er eben eine Troika-kritische Geschichte geschrieben hat und dieser Krimi, ich habe den dann gelesen und der hat also auch es geschafft, diesen Bogen zu spannen von der Nazi-Zeit bis in die Gegenwart. Und das war für mich sehr interessant.
Eine Stunde ist so kurz, weißt du könntest jetzt ewig weiterreden, aber wir müssen noch abschließen. Wir haben wirklich nur 7 Minuten Zeit, denn ihr habt ja ein Riesenprogramm aufgestellt im Jubiläumsjahr, im 30. Ja. Jahr der Friedlichen Revolution, der Stasi-Besetzung, 4.12., da werden sicher große Reden geschwungen und es gibt aber sicher auch interessante Veranstaltungen. Gib uns nochmal eine Idee, was ihr noch macht in dem Jahr.
Also es geht wirklich mit 7 Meilenstiefeln auf den 4. Dezember zu, 30 Jahre erste Stasi-Besetzung. Ich würde sagen, das ist der Andreasstraßentag. Ja, es gibt ja auch den Christopher Street Day, wo sich Schwule und Lesben ihre Selbstermächtigung feiern. So ähnlich kann man auch, finde ich, den 4. Dezember sehen. Das ist der Andreasstraßentag. Es ist ein Tag der demokratischen Selbstermächtigung der Menschen in der DDR, ganz speziell in Erfurt. Und auf dem Weg dahin haben wir erstmal, würde ich sagen, erstes Highlight am Denkmalwoche jetzt im September. Am 8. September das Bürgerfest des Thüringer Geschichtsverbundes bei uns. Da wird es vor allem um gute Laune gehen und um alle Aufarbeitungsinitiativen in Thüringen, die sich bei uns wieder präsentieren. Und Live-Musik am Abend lädt zum Tanzen im Oktober. Wenzel und Mensching bei uns.
Letztes aus der Dada-Erke.
Letztes aus der Dada-Erke, genau. Das wird, glaube ich, auch viele interessieren. Gleich am 1. Oktober, 19 Uhr bei uns im Kubus in der Andreasstraße. Dann haben wir im November ein Gespräch im Kubus am 5. November unter anderem mit Wolfgang Thierse, dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages und anderen spannenden Zeitzeugen und Fachleuten. Wir haben spannende Bücher und vor allen Dingen auch tolle Filme. Klaus Löser aus Berlin kuratiert uns ja immer wieder tolle Filmreihen, diesmal mit späten DEFA-Filmen. Und am 4. Dezember gibt es ein tolles Programm und wir haben auch die Eröffnung einer kleinen neuen Ausstellung im Außenbereich vor, wo wir die Geschichte dieses Areals Andreasstraße auch nochmal Revue passieren lassen, weil viele Touristen, die da vorbeikommen und vielleicht jetzt, weiß ich nicht, früh morgens da sind oder am Montag, wenn wir zu haben, die können sich dann auch informieren anhand von Tafeln mit Bildern, dass das ursprünglich mal eine Grünanlage war, eine Parkanlage im 19. Jahrhundert, bis dann der Knast gebaut wurde und das Gericht und was es dann für eine wechselvolle Geschichte gab.
Der Standort ist ja eigentlich ein guter, das heißt, da, ihr habt auch Laufpublikum, da kommen die Touristen, die ja neben euch ausgeschüttet werden und sich Dom und alles anschauen. Habt ihr auch tatsächlich, könnt ihr das messen, dass es Laufpublikum gibt und nicht also geführte Gruppen, sondern dass sich Leute zu euch mal verirren?
Auf jeden Fall. Das ist damit sind wir natürlich vielen Orten, nehmen wir mal den Erinnerungsort Topf und Söhne, einen Schritt voraus. Die werden nicht so leicht gefunden wie wir. Über uns stolpert man schon mal. Mhm. Ne? Wir haben ja auch das, belegen auch unsere Besucherzahlen. Wir haben ja mit 17.000 im Jahr angefangen, steuern dieses Jahr auf die 30.000 zu. Also wir sind immer, wir steigen jedes Jahr. Das ist natürlich ein sehr angenehmes Gefühl. Das habe ich den Kolleginnen und Kollegen vieler Erfurter Museen übrigens voraus. Das sage ich ohne Häme, die haben auch vielfältige strukturelle Probleme. Da gab es ja letzte Woche, glaube ich, auch einen Artikel von dem Tobias Knoblich in der TA. Und ich wünsche denen alles Gute, dass die da sich in Zukunft erfolgreicher aufstellen.
Du hast so schnell gesprochen, dass wir trotzdem nur 2 Minuten haben. Dann lass uns mal atmosphärisch enden. Was treibt dich? Du hattest sicher auch mal Zeiten, wo du gezweifelt hast an dem, was du machst. Ohne das geht's wahrscheinlich nicht, aber du machst es seit ein paar Jahren an so einem trächtigen Ort, an so einem Wimmelhaufen, an so einem, also, wo es immer wieder Bewegung ist und letztlich es um Geschichtsschreibung geht. Es geht um aktuelle politische Fragen und es geht auch um die Zukunft. Was treibt dich ganz persönlich diesen Wahnsinn, diese Action, diese Geschwindigkeit und das alles zu tun, Bücher rauszugeben, dich noch mit Comics zu beschäftigen und so eine Bildungs- und Gedenkstätte zu leiten?
Einer der großen deutschen Philosophen, ich glaube es war Herbert Grönemeyer, hat mal gesungen, Stillstand ist der Tod. Das treibt mich. Ich glaube, da ist was dran. Oder Fassbender hat auch gesagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ernst Busch hat gesagt, ohne Arbeit bin ich tot. Das sind alles so Binsenweisheiten, die ich mir aber auch zu eigen gemacht habe. Ich glaube, ich muss immer irgendein Projekt haben. Ja, und das geht ja bis in die Baumarktwerbung hinein, dieses Credo. Aber ich bin kein Handwerker. Ich kann auch nichts zusammenbauen und basteln, außer Texte. Also ich erzähle wahnsinnig gern Geschichten und das ist auch was glaube ich nie aufhören wird. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, deswegen komme ich auch auf den Ernst Busch über dieses singende Herz der Arbeiterklasse und da ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist auch noch nicht ausgeschöpft, bin ich auch gerade dabei, eine Comic-Version zu schreiben. Habe eine tolle Zeichnerin kennengelernt in Erlangen auf dem Comic-Salon.
Der Busch lässt sich nicht los.
Nee, der Busch lässt mich nicht los. Auf den klopfe ich jetzt auch wieder. Und Sophia Hirsch heißt sie, die junge Zeichnerin in Giebichenstein in Halle. Hat die studiert, kommt aus Berlin. Und mit der gehe ich das neue Comic-Projekt an. Also das treibt mich um, auch mit Bildern, Geschichten erzählen und aber auch mit Texten, so dass es den Leuten auch Freude macht.
Und in Erfurt bist du angekommen oder ist es eine Station, wo du sagst, ach, jetzt mache ich mal 10 Jahre das und dann baue ich das nächste Ding auf?
Nee, ich bin da sowas von angekommen. Ich fühle mich hier sauwohl. Meine Familie fühlt sich hier sauwohl und ohne Not muss ich nicht woanders hin.
Also bist du ein Typ, der wirklich hier bleiben möchte in Erfurt?
Ich war gestern im Wald, ja, in Schwarzburg und dachte mir, Mensch, da müsste man öfter mit dem Fahrrad mal hinfahren. Also es gibt so viele Sachen, die von Erfurt aus auch noch zu entdecken sind. Ich wüsste nicht, warum ich woanders hin soll.
Sagt Jochen Voigt, der Leiter der Bildungs- und Gedenkstätte Andreasstraße. Wer noch nicht dort war, sollte es tun. In diesem Jubiläumsjahr 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre erste weltweite Stasi-Besetzung am 4. Dezember. Da gibt es ein Sonderprogramm. Die Dauerausstellung natürlich immer eine Reise wert. Und wer das mit Schulklassen mal buchen möchte, es gibt Museumspädagoginnen und Museumspädagogen, kann das auch gern tun. Einfach mal auf die Seite der Andreasstraße über Stiftung ettersberg.de zu erreichen. Jochen, ich danke dir.
Ich danke auch.
Bleib so jungenhaft, so virulent, so cool und so angenehm und wir sehen uns bald wieder,
hoffe ich. Tausend Dank.
Tschüss.
Tschüss.